Wohin mit meinem Zorn? Der Titel über dem Psalm, den wir uns heute ansehen wollen, mag vielleicht etwas provozierend klingen, aber ich glaube, es ist wert, sich da ein bisschen näher mit zu beschäftigen und auch gerade von Gottes Wort her mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn ich glaube, da ist für uns alle etwas dabei. Ich möchte zunächst einmal den Psalm lesen. Gerade den. Technik, die begeistert. So. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten mit Flötenspiel zu begleiten, eine Regieanweisung könnte man sagen, ein Psalm Davids. Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden. Höre doch, wie ich seufze. Meine Hilfeschreie sollen zu dir durchdringen, mein König und mein Gott, denn allein zu dir bete ich. Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Denn du bist ein Gott, dem es nicht gefällt, wenn Menschen sich dir widersetzen. Niederträchtige duldest du nicht in deiner Gegenwart. Wer verblendet ist vom Stolz, darf dir nicht unter die Augen treten. Menschen, die Unheil anrichten, erträgst du nicht. Wer lügt, sobald er den Mund aufmacht, den lässt du ins Verderben laufen. Mörder und Betrüger verabscheut der Herr. Ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil du mir reiche Gnade schenkst. Ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Herr, erweise mir deine Treue und leite mich auf richtigem Weg. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Bahne mir den Weg, den du mich führen willst. Aus dem Mund dieser Menschen kommt kein verlässliches Wort. Ihr Herz ist voller Bosheit. Ihr Rachen gleicht einem offenen Grab und ihre Zunge gebrauchen sie nur, um zu betrügen. Sprich sie schuldig, o Gott. Sollen sie doch selbst zu Fall kommen durch ihre hinterhältigen Pläne. Verstoße sie, weil sie dir die Treue brechen und sich immer wieder gegen dich auflehnen. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Da ist einiges zu holen. Zunächst einmal, was ist ein Psalm? Ein Psalm ist ein Lied. Üblicherweise, und hier sieht man das ganz schön gleich im ersten Vers, wenn wir uns den ansehen, dass es beginnt mit einer Anweisung, zum Flötenspiel zu begleiten. Immer wieder findet ihr, wenn ihr die Psalmen lest, solche Hinweise für Musiker. Eigentlich wurden die gesungen. Bis heute ist es noch in vielen Kirchen Tradition, die Psalmen tatsächlich auch zu singen, als Ganzes. Es ist aber nicht nur ein Gesangbuch, sondern gleichzeitig ein Gebetbuch. Die Psalmen sind voller Gebete und das Schöne dabei ist die Reichhaltigkeit dieser Gebete. Es findet dort wirklich eine unheimliche große Bandbreite Platz von dem, aus welchen Motivationen Menschen beten, was sie begeistert an Gott, wo sie auch Gott nicht verstehen, wenn er schweigt, wenn sie zornig sind oder fröhlich, sich in Liebe zu ihm wenden oder in Unverständnis. Und das Tolle ist, dieses Gebetbuch hat Platz für alles und kann uns deswegen auch eine Möglichkeit geben, Worte zu finden für die Gefühle, die wir selber haben. Es gibt Menschen, denen fällt es sehr leicht, das in Worte zu fassen. Aber immer wieder kommen wir, denke ich, alle an Momente, wo uns die eigenen Worte fehlen. Und da können uns die Psalmen ein Wortschatz sein im eigentlichen Sinne, den wir benutzen können, um Worte zu finden als Christen. Der Psalm 5 ist ein Morgenpsalm. Das ist ganz interessant, wenn man sich die ersten Psalmen anguckt, ist es im Wechsel immer ein Abendpsalm und ein Morgenpsalm, die ersten fünf. Und hier ist es ein Morgenpsalm. Also er wurde zum Morgen gebetet. Und die Situation ist nicht ganz einfach für den Beter. Davids Leben war ein Auf und Ab und er ist gerade in einer Bewegung nach unten. Er ist aufgewühlt. Und das merkt man gleich am Anfang, wenn man Vers 2 liest. Da heißt es erstmal, Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden, höre doch, wie ich seufze. Das ist, mit Seufzen ist nicht nur mit Worten gemeint, sondern einfach, wenn man so... Dieses Seufzen von ich weiß nicht mehr weiter oder ich kann nicht mehr. Doch es steigert sich in Vers 3, da heißt es, meine Hilfeschreie sollen zu dir dringen. Das bedeutet, es ist nicht nur einfach ein Seufzen von jemandem, der vielleicht einfach gerade müde ist oder geschafft ist, sondern hier ruft jemand um Hilfe und er ruft zu Gott um Hilfe. Dieses Gebet soll nicht unbeantwortet bleiben. Und wenn ich gleich den Anfang dieses Psalms sehe, ist es für mich gleich eine Frage an mich selbst, ob ich von diesem Gebet eigentlich auch Gebrauch machen würde, wenn ich es so lese. Würde ich den Mut haben, zu Gott zu rufen? Habe ich Angst, was meine Nachbarn denken oder meine Familie? Nutze ich vielleicht in Wirklichkeit zahme Worte für etwas, was eigentlich in meiner Seele schreit? Oder habe ich den Mut, es auch Gott so zu sagen, wie ich es empfinde und mit dem, was in mir los ist? Beten wir zu zahm? Ich glaube, da reichen schon die ersten Verse und ich denke, ja, ich bete selber eigentlich viel zu zahm für das, was mir manchmal durchs Herz geht. Aber die Überschrift, die ich gesucht habe über die Predigt, ist ja, wohin mit meinem Zorn? Volk hat die Frage schon gestellt, darf ich als Christ denn eigentlich zornig sein? Moment mal, heißt es nicht, selig sind die Sanftmütigen? Wie denn jetzt? Wie gehen wir denn mit dem Phänomen des Zornes eigentlich um? Und da denke ich, ist wichtig, dass wir erstmal ein bisschen unterscheiden, nicht nur Wut und Zorn, sondern auch, was für eine Art von Zorn ist es, über die wir jetzt reden wollen. Denn ihr wisst alle, oder ich weiß es zumindest sehr genau, es gibt ungerechtfertigten Zorn. Ich kann zum Beispiel zornig werden, ich habe schon mal das Beispiel gemacht, wenn ich versuche, alleine irgendwelche Schränke von Ikea aufzubauen und es will nicht so, wie ich will. Und dann ist man schon einen Tag über genervt, hat schon viel auf dem Zettel gehabt, will dann noch schnell einen Schrank aufbauen, sammelt dann seine Sachen zusammen und versucht es dann tatsächlich entgegen der Anleitung alleine. Und man denkt, ja, ich kann das ja irgendwie mit Anlehnen hinbekommen. Und dann geht eins schief, dann fällt eine Schraube irgendwo hinter die Heizung und dann geht noch was schief und man innerlich denkt man sich so, jetzt wird es immer schwerer und dann macht es irgendwann nochmal Knack und irgendwie so die Wand knickt nach hinten ab, die Holzstifte sind abgebrochen und dann wird man am liebsten das zu Kleinholz verarbeiten. Das ist aber ungerechtfertigter Zorn. Absolut ungerechtfertigt, denn was kann denn der Schrank dafür? Der ist normalerweise vollständig mit allem drum und dran da. Es gibt sogar eine Anleitung, die ich nicht gelesen habe. Warum bin ich eigentlich zornig? Das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, das ist nur ein Gegenstand. Mehr nicht. Dann kann ich sagen, warum habe ich gerade den Schrank gekauft, aber letztendlich bin ich ja selber die Sache. Also ungerechtfertigter Zorn. Es gibt aber auch gerechtfertigten Zorn. Und zwar haben wir das in den letzten Jahren, finde ich, an einem Beispiel sehr klar sehen können. Das war einige Jahre her, da hatte ich ein Interview gehört mit dem, heute sagt man Wettermann, also ich glaube Meteorologe ist er, Jörg Kachelmann, der einen langen Prozess durchlitten hat. Er wurde bezichtigt der Vergewaltigung und noch diverse andere Dinge. Und das war ein einziges Medienspektakel und absolut furchtbar. Und er hat immer gesagt, ich war das nicht, das stimmt nicht. Aber es gab schon weiträumige Vorverurteilungen in der Presse. Da war schon klar, was für ein Schwein der gewesen ist, was er getan hat und alle möglichen intimen Details wurden durch die ganze Presse gejagt. Hoch und runter ging es. Irgendwann wurde tatsächlich kam raus, dass es eine falsche Anschuldigung war. Dass nichts davon stimmte, dass es Widersprüche gab in den ganzen Berichten und die ganze Sache ist im Sande verlaufen. Er wurde freigesprochen, aber mit was muss er leben? Das hängt in sein Leben lang an, das wird er nie wieder loswerden. Und der Zorn auf so eine ungerechtfertigte Beschuldigung, das ist ein gerechtfertigter Zorn. Natürlich ist man in dem Moment zornig und sagt, mein Leben wird zerstört, was ich getan, alles wird kaputt gemacht, der kann nie wieder irgendwo hingehen, ohne so einen Vorwurf zu hören, ob nicht da vielleicht doch was dran war. Das wird er nie wieder loswerden. Die Reaktion darauf zu sagen, ich bin zornig auf diese Ungerechtigkeit, das ist ein nachvollziehbarer Zorn, nicht wie der von mir auf eine Schrankwand. Das ist erstmal nachvollziehbar. Das ist eine wirkliche Ungerechtigkeit, die er erleben musste. David ging es quasi genauso hier. Er wurde verklagt und Lügen wurden über ihn in die Welt rausgesetzt. Und Lügen sind gefährlicher als Waffen. Das merkt man daran, David war ein geübter Krieger. Das war quasi so sein Werdegang. Er war ein Militärmann gewesen. Hätte man ihm einen Feind vor die Nase gesetzt, dann wüsste er, was man machen könnte. Aber was macht man gegen Lügen? Was macht man gegen Ungerechtigkeiten, denen man ausgeliefert ist, die man nicht verändern kann? Das sehen wir ganz besonders scharf in den Versen 7 und 10. Heißt es, wer lügt, sobald er den Mund aufmacht, den lässt du ins Verderben laufen. Das sagt er ja nicht als eine philosophische, abstrakte Betrachtung, sondern das ist das, was ihn gerade umtreibt. Da gibt es Menschen, die Lügen in die Welt setzen. Heißt es weiter, aus diesem Vers 10, aus dem Mund dieser Menschen kommt kein verlässliches Wort, ihr Herz ist voller Bosheit. Ihr Rachen gleicht einem offenen Grab und ihre Zunge gebrauchen sie nur, um zu betrügen. Harte Worte. Harte Worte aber von einem Menschen, der selbst diese Ungerechtigkeit erleben muss und der ihr erstmal hilflos ausgeliefert ist. Modern würden wir vielleicht sagen, er ist das Opfer einer Verleumdungskampagne. Und seine Hilflosigkeit hier ist wirklich mit Händen zu greifen. Ein schönes Beispiel für die langfristige Wirkung von solchen Lügen sehen wir bis heute. Ihr kennt alle den großen Feldherrn Napoleon, ne, sicherlich schon mal ein Begriff gewesen. Der wird auf fast allen Bildern als Kleinwüchsiger dargestellt. Also als Mensch, der eher so ein bisschen klein ist, ein bisschen dicklich ist und so. Man würde sagen, eher so ein lustiger Typ, der vermutlich durch diese ganzen Feldzüge seine Minderwertigkeitskomplexe da irgendwie verarbeiten wollte. Das Spannende ist, das stimmt überhaupt gar nicht. Der war in Wirklichkeit für die damalige Zeit sogar relativ groß gewesen. Das war Propaganda, die von britischer Seite, also englischer Seite aus, in die Welt gesetzt wurde. Aber bis heute ist in den Köpfen der Menschen, der war ja eher so ein bisschen kleinlich und musste da irgendwie versuchen, zur Geltung zu kommen. Lügen sind tatsächlich Waffen, aber Waffen, gegen die wir uns erstmal nicht so einfach wehren können. In einer solchen Situation ist der Zorn erstmal was menschlich Nachvollziehbares. Wenn wir jetzt aber mal einen Seitenblick werfen ins Neue Testament und schauen uns mal, wie wird da von Zorn gesprochen, da werden wir erstmal eine spannende Sache finden. Wenn wir uns nämlich mit Jesus beschäftigen, ist Jesus gerade nicht der harmlose Hippie, der so der harmloseste in einer Gruppe von harmlosen Menschen ist, sondern im Gegenteil, da sehen wir, dass Jesus selbst zornig wird. Derselbe Jesus, der sagt, selig sind die Sanftmütigen, ist derjenige, der die Geldwechsler und auch Geldfälscher aus dem Tempel rausgeworfen hat. Das ist ja derselbe Jesus, das ist kein zweiter. Also so einfach kann man nicht sagen, dass Zorn immer erstmal was Falsches ist oder Böses ist, sondern es gibt auch einen Zorn, der einen Grund hat. Und besonders wichtig finde ich in dem Zusammenhang einen praktischen Rat aus dem Epheserbrief für uns Christen. Christen, die zornig sind. Da heißt es in Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich fand, das ist ein ganz wichtiger Satz, der uns etwas erklärt, auch über das Wesen des Zorns. Er sagt nämlich, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Er sagt nicht, wenn ihr zornig seid, habt ihr euch bereits versündigt. Das bedeutet, es gibt einen Zorn, der nicht sofort eine Sünde ist. Es gibt aber natürlich eine große Tendenz dazu, dass der Zorn zur Sünde wird. Und der Ratschlag, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, ist, denke ich, einer der wichtigsten Eheratschläge, die es geben kann. Ganz wichtig. In dem Brief will uns der Autor des Epheserbriefes, vermutlich Paulus, davon abbringen, in Schuld und Sünde zu fallen, wenn wir selbst in Zorn geraten. Und man kann vielleicht übersetzen, das heißt so viel wie, suhle dich nicht in deinem Zorn, pflege ihn nicht und kultiviere ihn nicht und züchte ihn nicht weiter. Denn das ist eine Sache, die ist total einfach zu machen, gerade wenn man aus guten Gründen zornig ist. Stell dir mal vor, du wirst bei der Arbeit von irgendjemandem, wird eine Lüge über dich erzählt. Jemand setzt ihn in den Raum, nachher weiß man nicht, woher sie kommt, und du stehst auf einmal da und musst damit leben, dass alle so die Nase rümpfen oder denken, na, vielleicht hat er ja doch was unterschlagen. Und da fühlt man sich ungerecht. Und dann ist es einfach, den Zorn auf die Sache zu kultivieren, weil die Ungerechtigkeit bleibt bestehen. Hier würde gesagt werden, suhle dich nicht in deinem Zorn, kultiviere ihn nicht, pflege ihn nicht und ja, wandle dich die ganze Zeit darin. Das Zweite ist natürlich klar, denn wenn ich im Zorn bin, tue ich Dinge oder sage ich Dinge, die ich normalerweise nicht tun würde. Das merkt man ganz einfach. Im Zorn sagt man schnell Worte, die man nachher am liebsten nicht gesagt hätte. Zorn ist also, wie soll man sagen, so ein Grenzbereich. Das ist wie wenn man mit dem Auto so schnell fährt, dass am Schluss, bei der Tachoanzeige das Rote kommt. Da merkt man so, natürlich kann man so schnell fahren, aber das ist eine gefährliche Sache. Bei Zorn auch. Man muss nicht einen Unfall haben, nur wenn man schnell fährt. Aber im roten Bereich ist es umso drastischer und gefährlicher, wenn es zu einem kommt. Der letzte Punkt aber, der, denke ich, hier wichtig ist, ist, dass wir uns gegen den Zorn wenden sollten, weil er schnell dazu führt, dass wir selbstgerecht werden. Ich denke, diese Selbstgerechtigkeit ist eine der tückischsten Gefahren, wenn ich zornig bin. Ich denke, auch wenn David zornig ist. Denn in der Selbstgerechtigkeit teile ich die Menschen in Schubladen ein und da gibt es nur noch zwei. Da gibt es nämlich denjenigen, der ungerecht ist, quasi die, die mir übel wollen, die vielleicht Böses tun, ungerechtfertigterweise. Und auf der anderen Seite gibt es die Guten, das bin hauptsächlich ich. Und dann vielleicht noch die, die meiner Meinung sind, weil ich ihnen quasi erzählt habe, wie es mir geht und sie meine Geschichte kennen, meine Seite der Geschichte. Und in diese Einteilung, die führt dazu, dass ich selbst zu einem selbstgerechten Menschen wäre. Natürlich kann es sein, dass es ungerechte Lügen waren, die mich betroffen haben. Aber gerechter Zorn macht mich noch nicht zu einem heiligen Menschen. Wichtig, gerechter Zorn macht mich nicht zu einem heiligen Menschen. Nur weil ich ein Opfer bin von Ungerechtigkeit, bedeutet das nicht, dass ich dadurch zu einem Heiligen geworden bin. Und das sehen wir an einer Stelle gleich auch nochmal deutlich, dass David das selbst gemerkt hat, dass er auch nicht einer von den sogenannten Gerechten wäre. Im Zorn werde ich nämlich blind für meine eigene Schuld. Es geht also nicht darum, um solche Fragen wie, ob ich selbst daran schuld bin, dass irgendwas passiert ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich die Opfer beklagen will und sagen will, die sind ja selber irgendwie vielleicht doch mitschuld. Es gibt auch Ungerechtigkeiten, die passieren, ohne dass man was dafür getan hat. Aber im Allgemeinen kann ich mich selbst ja auch nicht als Heiligen sehen. Ich bin selbst auch ein Sünder, ein sündiger Mensch. Es geht darum, dass ich im Zorn schnell den Blick auf meine eigene Schuld verdränge. Nicht nur in diesem Fall, sondern generell. Dazu habe ich euch ein schönes Zitat geholt von einem Mann, Thomas von Kempen, also Thomas a Kempis wird er auch genannt. Thomas von Kempen war ein Mönch gewesen, der hat einige sehr gute Bücher mit Ratschlägen und von großer Weisheit für Christen geschrieben. Und ein Satz darin ist: Sei nicht zornig, dass du nicht andere so verändern kannst, wie du es willst. Denn du kannst dich selbst nicht verändern, wie du es willst. Das fand ich eine schöne Bremse, wenn man mal zornig ist. Zu denken, natürlich, im Zorn würde ich mir am liebsten wünschen, wieso ist der nicht besser oder warum kann er das nicht mal so machen, wie ich das möchte. Aber selbst zu merken, ich kann ja mich selbst ja noch nicht mal dazu bringen, dass ich das mache, was ich eigentlich möchte. Das sollte uns vorsichtig stimmen, mit unserem Zorn zu reagieren. Zorn gibt es in der Bibel an vielen Stellen. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, auf den Zorn Gottes. Den gibt es in der Bibel nämlich auch, und zwar gar nicht wenig. Und auch Jesus selbst spricht vom Zorn Gottes in direkter Form. Wie gehen wir nun damit um, dass Gott auch zornig ist? Wichtig für euch zu wissen ist, dass es einen großen Unterschied zwischen meinem Zorn gibt und dem Zorn Gottes. Mein Zorn ist nämlich erstens etwas Emotionales. Du hast gesagt, das ist eine große Gefühlswallung, die mir drin ist. Und die Gefahr bei diesem Zorn ist, dass ich über Stränge schlage. Also, dass ich Dinge falsch interpretiere, nicht mehr richtig zuhöre, wenn der andere sagt, Moment mal, du verstehst mich falsch. Ja? Sondern man walzt dann einfach über den anderen drüber, im schlimmsten Fall. Gottes Zorn ist aber kein Zorn, der aus einer Emotionalität heraus erwächst, sondern der kommt von ganz woanders her. Vielleicht, ich habe schon auch mal vor einiger Zeit darüber gepredigt, also kennt ihr vermutlich die Lösung des Satzes schon auch selbst, wenn ihr euch noch an die Predigt erinnert, was ich hoffe. Und zwar, was ist das Gegenteil von Liebe? Das Gegenteil von Liebe, würden wir ganz schnell sagen, ist Hass. Das ist aber falsch. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit, weil ich dann sage, rutsch mir doch den Buckel runter, du bist mir Wurst. In dem Moment, wo ich auch Zorn empfinden kann über etwas, ist mir etwas eben nicht egal. Und deswegen kann ich auch auf eine richtige und gute Weise auf etwas zornig sein. Gottes Zorn ist ein Zorn, der nicht über die Stränge schlägt, der nicht manipulativ ist und der kein Hass ist, sondern Gottes Zorn ist einer, der in der Bibel als etwas Gerechtes dargestellt wird. Und vor allen Dingen etwas, bei dem wir uns Jesus Christus nahen können. Wo Jesus selbst sagt, der Zorn, der eigentlich, den ihr verdient hättet, alle miteinander, jeder Einzelne, egal wie hoch ihr auf der Leiter zu stehen glaubt, den habe ich auf mich genommen für euch. Das ist eigentlich die Botschaft des Kreuzes. Nicht, dass Gott gar nicht zornig ist und Jesus ist nur ein Symbol der Liebe Gottes, sondern Jesus Christus ist derjenige, der den Zorn, den ich eigentlich verdient habe, für mich getragen hat. Und da kommt es zu einem sogenannten Tausch. Also ich habe quasi etwas von Jesus bekommen, was ich nicht verdient habe, und er hat dafür etwas von mir übernommen, was er nie verdient hat. Das ist der Tausch, der eigentlich im Zentrum von dem steht, was wir als Christen leben. Nicht, dass wir sonntags regelmäßig in Gottesdienst gehen, was gut ist und wichtig ist und wertvoll. Nicht das ist das Zentrum oder dass wir ein Buch häufig lesen. Selbst das ist nicht das Zentrum, sondern im Zentrum steht das Evangelium, die gute Nachricht, dass es zu diesem Tausch kommt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ich möchte euch aber wieder zurück zu dem Psalm bringen und einen Ausweg aufzeichnen, wie ich mit meinem Zorn umgehen kann und wohin ich mich letztendlich mit dem Zorn wenden kann. Ihr kennt alle, wenn ihr christlich erzogen worden seid, kennt ihr das vielleicht, dieses Bild, er nahm mir meine Last ab und rollte sie ins Meer. Dieses Kinderlied, was man mit Bewegungen machen kann. Und Christen denken manchmal, Zorn bedeutet, mit Zorn umgehen bedeutet, ich habe jetzt den Zorn als Last auf meiner Schulter. Und dann bete ich kurz und sage, Gott, nehme mir meinen Zorn, dann schmeiße ich ihm das vor die Füße, sage ich, schön, alles wieder gut. Wer von euch hat das so mal erlebt? Also ihr dürft Handzeichen geben, wenn ihr möchtet. Aber ich merke, so einfach irgendwie ist es nicht, doch irgendwie nicht. Gott geht mit unserem Zorn um und lässt uns auch einen Weg in unserem Zorn finden, aber das ist kein einfacher Automatismus. Es ist nicht bete 4 Zeilen und dann ist alles gut, sondern es ist ein Weg, auf den uns Gott nimmt und den David hier auch selbst beschreibt. Und ich möchte diesen Weg in 3 Etappen quasi beschreiben. Es gibt eine erste Etappe, und zwar ist es die Etappe, dass wir uns daran erinnern, dass Gott Gerechtigkeit aufrichten wird. Klingt ein bisschen groß, Gerechtigkeit aufrichten, aber Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. In Vers 11 heißt es, sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihr Vorhaben. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Warum hilft mir das in meinem Zorn? Das hilft mir dahingehend in meinem Zorn, weil ich selbst jetzt nicht mehr der Richter der Welt sein muss. Ich muss nicht mehr der Richter der Welt sein, weil ich diese Ungerechtigkeiten im Grunde nur durch kleingeistige Rache heimzahlen kann, aber nie wirklich Gerechtigkeit schaffen kann. Ich kann natürlich nachforschen, wer war es gewesen, ne? Wer hat diese Lüge in die Welt gesetzt und dann versuchen, in irgendeiner Weise Maßnahmen zu ergreifen oder andere dazu zu bringen, Maßnahmen zu ergreifen. Aber wirklich Gerechtigkeit wird dadurch nicht hergestellt. In dem Moment, wo ich selber sage, ich bin der Geschädigte, könnte man im juristischen Deutsch sagen, macht wichtig, dass ich nicht der Richter bin über den anderen Menschen, sondern dass ich sage, Gott, du kennst die Situation, du siehst auch all die Dinge, die ich noch gar nicht gesehen habe, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe, aber du weißt darum. Und ich vertraue dir, dass du Gerechtigkeit walten lassen wirst. Und wenn du sie nicht hier schaffst, auf der Erde, dann so wirst du es doch in deinem Reich tun. Auch wenn Gerechtigkeit hier auf der Erde nicht erreicht werden wird, Gott wird gerecht richten. Und das ist für uns immer so eine Sache, mit Gott als Richter, das fällt uns manchmal so schwer, uns irgendwie was damit anzufangen. Aber unzählige Christen auf der Welt erleiden unerträgliches und unglaubliche Ungerechtigkeit. Und wenn sie nicht wüssten, dass es Gott gibt, der Recht schaffen wird, auch wenn sie in ihrem Leben niemals Gerechtigkeit erfahren, das ist für viele Christen ein Trost, der nicht zu vernachlässigen ist. Denken wir an manche Länder, in denen Bürgerkrieg geherrscht hat, da leben die Mörder mit den Opfern Tür an Tür. Und die wissen, wer das ist. Die wissen, dass die meine Familie getötet haben oder uns vertrieben. Und die wissen das. Und trotzdem sagen sie, ich kann Frieden finden, weil ich weiß, dass Gott Gerechtigkeit aufrichten wird. Der 2. Wegabschnitt ist, dass auch du, wenn du zornig bist, Gnade brauchst. Nicht nur der andere, so Gnade ihm auch immer, sondern du brauchst Gnade, auch wenn du zornig bist oder gerade wenn du zornig bist. Lest dazu Vers 8. Da heißt es, ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte. Durch deine große Gnade könnte man auch übersetzen. Der Grund, warum David sagt, ich kann in den Tempel gehen und ich kann mich unter deine Augen trauen, Gott, ist nicht, weil er sagt, weil ich ja der Geschädigte bin. Er sagt nicht, weil ich ja der bin, über den die Lügen erzählt wurden. Sondern auch er erkennt, Entschuldigung, ich habe gerade eine technische Anweisung bekommen. Soll ich das nehmen? Muss ich jetzt nicht wieder was machen. Hast du ein Funkmikro gerade da? Okay. Also auch du brauchst Gnade. David erkennt, dass seine Gemeinschaft mit Gott nicht darauf basiert, dass er quasi immer auf der richtigen Seite steht, sondern selbst er ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den nicht zu vergessen. Gottes Gnade ist etwas, das ich gerade in dem Moment brauche, wo ich mich total ungerecht behandelt fühle. Wieder, du bist nicht zum Heiligen geworden, nur weil du ein Opfer geworden bist. Der 3. Wegabschnitt würde ich überschreiben mit Vertraue auf Gottes Führung. Es geht jetzt in die Zukunft. Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Zunächst mal, das ist ein komischer Ausdruck, ne? Um meiner Feinde willen. Kann man nicht sagen, Gott, führe mich auf den richtigen Weg, um meinetwillen. Also, ich bin doch dein Kind, also würde das nicht ausreichen. David sagt hier im Grunde, Gott, führe mich einen Weg, an dem die anderen erkennen, dass sie falsch gelegen haben mit dem, was sie behauptet haben. Führe mich einen Weg, dass die Wahrheit deutlich wird und dass es zutage kommt, was geschehen ist. In all seinem Zorn über die erlebte Ungerechtigkeit schreibt er eben, ich will dir vertrauen, ich will deiner Führung vertrauen. Und das ist ein wichtiger Punkt aus einem einfachen Grund. In dem Moment, wo ich Ungerechtigkeit erlebe, bin ich schnell in dem Gedanken von, das sollte so alles gar nicht sein und Gott läuft das gerade irgendwie aus dem Ruder. Ja, dass man sagt, so viele Dinge auf einmal und dann bin ich auch noch so ärgerlich darüber, wie kann das nur passieren? Und letztendlich ist es ein indirekter Vorwurf an Gott, weil ich damit sage, Gott, wie kannst du das eigentlich zulassen, dass solche Sachen über mich erzählt werden oder dass mir sowas Übles passiert? Wieso? Wie kannst du das eigentlich zulassen? Der Weg, den David hier beschreibt, ist einer, der ein Vertrauen bildet und dann sagt, ich vertraue dir auch in die Zukunft. Ich vertraue dir auch in die Zukunft. Gott, du hast einen Weg und das ist nicht nur eine vage Absichtserklärung, dass er sagt, geh mal so in die Richtung, sondern Gottes Weg für mich ist einer, den er ganz genau kennt und deswegen auch ganz genau führen kann. Das gibt mir nicht die Antwort, warum ich das erlebe, warum ich zum Beispiel Lügen oder Ungerechtigkeit erlebe. Aber es gibt mir eine Möglichkeit, damit umzugehen und zu sagen, im Vertrauen auf dich, dass auch diese Sachen nicht außerhalb von dem Weg sind, den du für mich hast, glaube ich, dass du mich auch da wieder herausführen wirst. Denn du bist in beidem dabei, auf dem Berg und auch im finsteren Tal. Wenn wir jetzt also noch einen Schritt zurücktreten und zum Abschluss uns ansehen, wohin ich mit meinem Zorn gehen kann oder wohin du mit deinem Zorn gehen kannst, dann ist es wichtig zu sehen, dass die Psalmen ein Ort sind, an dem du Wege von Menschen findest, die versucht haben, ihn loszuwerden und die es auch geschafft haben. Die den Zorn zu Gott bringen konnten und wenn es nicht in einer 5-Minuten-Aktion war, sodass sie doch lernen durften, ich kann ihn loslassen, ich muss nicht zornig dabei bleiben. Die Sanftmut, also ich wäre, wenn ich es mir aussuchen könnte, tatsächlich in den meisten Fällen nicht zornig, wo ich es bin. Wenn ich mir überlege, wie häufig ich tatsächlich zornig bin auf etwas, worauf ich zornig sein sollte, weil ich jemanden liebe und der verletzt wird beispielsweise, wenn ich das abziehe, würde ich sagen, es lohnt sich tatsächlich nicht. Ich bringe mich selbst um vieles. Wohin mit meinem Zorn? Ich denke, bei Gott ist ein guter Ort, ihn loszuwerden. Nicht den Partner damit zu überschütten oder jemand, der vielleicht dafür gar nichts kann, sondern zu sagen, Gott, du kennst den Weg, aber du kennst auch den Weg hinaus. Und dann schließt es am Schluss des Psalmes und auch der Predigt mit diesen Worten. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Es ist deswegen bemerkenswert, weil der letzte Punkt ist der Punkt der Freude. Ich überlege gerade mal, an den Momenten, wo ich mich kleingeistig gerecht habe auf irgendeine Weise bei jemandem, der mir Übles getan hat, war der letzte Punkt Freude? Niemals. Da freut man sich eigentlich nicht, sondern das Höchste, was man vielleicht erreichen kann, ist so das Gefühl von, naja, hat es auch irgendwie verdient oder sowas. Aber mehr ist nicht da. Die Tatsache, dass wir unseren Zorn bei Gott abgeben können, bedeutet, dass das, was er uns dadurch schenken kann, viel mehr ist als einfach nur Genugtuung, sondern er kann uns Freude schenken. Und Freude bedeutet auch Freiheit von dem, was mich zornig gemacht hat. Ich kann Freiheit über all die Niedrigkeiten, die mir da entgegenstoßen oder euch vielleicht entgegenstoßen, die könnt ihr hinter euch lassen und nicht nur zu einem Level kommen, was vielleicht bei Null liegt, sondern ihr könnt tatsächlich ins Plus kommen mit Gott. Ihr könnt Freude finden, trotz Ungerechtigkeit, die euch widerfahren ist. Und hier heißt es, denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind, deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Jetzt sind wir wieder beim David, dem Befehlshaber, bei dem David, dem Krieger. Er sagt, Gott, deine Güte und Gnade schützt mich wie ein Schild vor Pfeilen. Es ist wirklich ein Schutz, den ich bei dir finden kann. Und mein Gebet ist, dass ihr Gott selbst auch erleben könnt, und ihn erlebt als einen Gott, der euch schützt und der seine Gerechtigkeit aufrichtet. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, du siehst unser Herz und weißt, wo in uns noch immer wieder Zorn lauert oder wo es vielleicht alte Wunden sind, über die wir immer noch in Zorn geraten. Herr, und bei all den Emotionen, die uns da auch treiben oder auch Not bereiten, bitten wir dich darum, dass du uns klar erkennen lässt, wo es einen gerechten Grund gibt und wo es doch tatsächlich nur unsere beleidigte Ehre ist. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du uns an die Hand nimmst und einen Weg führst, auf dem wir diesen Zorn und die Verbitterung, die dadurch erwachsen kann, wo wir die abgeben können an dich und dich darum bitten, dass du uns deutlich machst, wo der Weg hingeht. Herr, bei dir finden wir Schutz und Frieden. Wir möchten dich darum bewahren, dass du uns in diesem Schutz auch Selbsterkenntnis zukommen lässt. Dass wir erkennen, wo wir selbst auch mitschuld sind an manchen Dingen oder wo wir auch in der Gefahr stehen, uns selbst zu überschätzen, uns zu Heiligen zu erklären, nur weil wir verletzt wurden. Herr, du hast mehr für uns als nur Genugtuung, du hast Freiheit für uns und echte Freude. Und ich möchte dich darum bitten, für all diejenigen, die jetzt in ihrem Leben Gründe haben, wo sie zornig sind und wo es Freude weit weg erscheint, dass sie ihr Leben mögen, dass sie diese Freude entdecken und du sie beschenkst, ganz reich. Herr, wir vertrauen dir, dass du uns auf einen guten Weg führen wirst und danken dir für den Weg, den du schon mit uns zurückgelegt hast. Danke für deine Gnade, Herr. Amen.